Viele Hörer des Wortes Gottes wissen ganz genau Bescheid über viele Dinge. Sie wissen, was es bedeutet, Buße zu tun. Ja, das ist ja mehr als etwas abzubüßen, ja, indem man sich geplagt fühlt oder so, oder im Bußgeldkatalog irgendwo in Flensburg notiert ist. Ja. Buße ist eine ganze Menge mehr als Reue. Buße beinhaltet die Reue eigentlich. Ja, also ich will es mal so erklären, wenn jemand, so ein Schüler beim Abschreiben erwischt wird, dann bereut er. Nee, natürlich nur, weil er so blöd war, dass er sich hat erwischen lassen. Nee, und dann, wenn er eine schlechte Note kriegt und vielleicht noch einen Brief nach Hause kommt, dann bereut er überhaupt, dass er abgeschrieben hat. Aber er würde nie zu dem Lehrer gehen und sagen, ich habe aber schon viel öfter abgeschrieben und das haben sie nur nicht bemerkt. Die Buße würde das tun. Weil die Buße über die Reue hinausschaut, sie schaut bis nach Golgatha, sie sieht, dort auf dem Felsen, auf diesem Hügel Golgatha, ist Jesus Christus für meine Sünde gestorben, hat der Sohn Gottes sein Leben für mich gegeben. Die Buße weiß, für meine Schuld ist das geschehen. Und Buße hat den Willen, nicht mehr zu sündigen. Viele wissen Bescheid über Buße. Viele wissen auch Bescheid über Glauben, ja, über Vergebung und was weiß ich. Man weiß viel über die kommende Welt und weiß viel über Himmel und Erde. Ach, ich weiß nicht, was die Menschen alles wissen. Viele sind auch sehr stark bewegt über das Reden Gottes zu ihren Herzen. Sie sind oftmals tief betroffen, sind ganz stark beeindruckt und sagen, Mensch, das war so wichtig für mich heute, das zu hören. Ja, aber sie beschreiten eben nicht den einzigen Weg, der sie zum Ziel führt. Sie bleiben auf ihrem alten Weg stehen. Schaut, die Bibel macht es uns deutlich, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und er heißt Jesus Christus. Es ist in keinem anderen das Heil. Und es ist auch kein anderer Name, der unter dem Himmel dem Menschen gegeben worden ist, in welchem wir errettet werden müssen. Kein anderer Name. Jesus Christus. Und deswegen reden wir von dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus, er macht es uns deutlich, wer an ihn glaubt, der wird gerettet. Ja? Nur der, der zu Jesus kommt, der also handelt, ja, der diesen Schritt zu Jesus wagt, nur der wird gerettet sein. Viele wollen gerne gerettet sein, aber sie wollen den Meister nicht wechseln. Sie wollen auf ihrem alten Standpunkt stehen bleiben. Sie wollen ihr altes Leben weiterleben, wie jener junge Mann, der nachts um eins bei mir an den Wohnwagen klopfte und eine Aussprache suchte. Der hat da einiges ausgepackt aus seinem Leben. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, und du möchtest gerne Vergebung? Ja. Ja, bist du denn aber auch bereit, das zu lassen? Nö. Ja, so, warum bist du dann gekommen? Nach anderthalb Stunden habe ich ihn nach Hause geschickt. Hat nichts gebracht. Ja, das hat keinen Wert. Wenn ich Vergebung möchte, dann geht es ohne Buße nicht. Dann geht es auch nicht ohne diesen Willen, nicht mehr zu sündigen. Das ist schon ganz klar. Ja. Viele wechseln den Meister nicht. Und unsere beiden Bauherren, von denen wir schon gehört haben, waren fleißige Leute. Die haben was geschafft, wie man so im Süddeutschen sagt. Bei uns wird geschafft, ist eine wahre Pracht. Ja? Beide haben sie ihr Haus unter Dach und Fach gebracht. Ja? Auch der Törichte, der ist fertig geworden damit. Bei ihm war die Sache sogar ganz schnell passiert. Ja, der war also nicht einer von denen, der Herr Jesus einmal sagt, die das Fundament gelegt haben, aber dann nicht mehr Geld hatten, um weiter aufzubauen, dass dann der Spott über sie kam. Nee, sie konnten es nicht vollenden. Nein, nein, auch er hat fertig gebaut. Sogar eine Ecke schneller als der andere. Ja, also die zwei Bauern waren sehr unterschiedlich. Ja, und die zwei Häuser dann entsprechend auch. Nee, ich denke, der größte Unterschied zwischen den beiden war darin, dass der eine seinen Bau schneller fertig hatte als der andere. Der Törichte, wie der Herr Jesus ihn nennt, er baute rasend schnell. In Lukas 6, wo wir die Parallelgeschichte lesen, da lesen wir, dass der Kluge einen tiefen Grund legte. Ja, dass er in den Felsen meißelte. In den Felsen gemeißelt hat. Ja, die Mühe hat der andere gescheut. Wir haben vor ein paar Jahren einen Carport gebaut am Hang und den musste ich auch in Felsen meißeln. Da war nämlich schon nach den ersten paar Zentimetern Fels drunter. Ja, da habe ich dann alle 25 Zentimeter, 30 Zentimeter tiefes Loch gebohrt, das Eisen da reingesteckt. Ja, hier kann man das ein bisschen von unten sehen, sieht aus wie eine Burg, ne? Aber ist nur ein Carport und unten ein Holzschuppen. Da wusste ich also, was diese Stelle hier in der Bibel meint. Ja? Der Törichte, der hatte sein Haus schnell unter Dach, während der andere vielleicht über die geringen Fortschritte seufzte. Ja? Der eine baut mit weniger Mühe. Das Grundlegen, das war ihm zu viel Arbeit und kostete viel Schweiß. Er wollte so schnell wie möglich in sein neues Haus ziehen. Ja? Und wenn er das so machen wollte wie der andere, da hätte er erstmal den Dreck wegräumen müssen. Hätte er vielleicht manchen Schutt erst beiseite schieben müssen und aufräumen müssen. Von Grund auf ein vernünftiges Fundament legen müssen. Aber diese Mühe machte er nicht. Das können andere tun. Das ist nicht meine Fassung. Nee? So denken ja viele auch. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Hat ja der alte Fritz auch gesagt in Deutschland. Bei uns kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Er hat nicht gesagt, dass er selig wird, sondern er hat damit eigentlich nur ausgedrückt, in Deutschland kann jeder glauben, was er will. Da lege ich ihm keinen Stein in den Weg. Wir haben Glaubensfreiheit. Ja. Und die Bibel, sie zeigt uns sehr deutlich, dass der Schutt unseres Lebens weg muss. Was bringt mir das auch? Ich weiß, als in Oberammergau so in den 50er Jahren eine Siedlung gebaut wurde, da war, wo die hingebaut wurde, früher der Schuttabladeplatz. Da hat man dann auf den Dreck drauf gebaut und die Häuser sind eingesunken, Stück für Stück. Es ist nicht ein Haus dort, das nicht eine Pumpe im Keller hat, da ist nicht ein Haus, das nicht immer wieder Wassereinbruch hat. Ja, da hat man wirklich da auf den Mist gebaut. Nein, der Schutt muss weg. Und wenn wir unser Leben neu ordnen wollen und wenn wir unser Leben mit Gott ordnen wollen, dann muss auch der Schutt unseres Lebens weg. Und manch einer sagt, aber wie? Da gibt uns die Bibel Antwort. Wenn wir unsere Sünde bekennen, und zwar vor Gott, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er, nämlich Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber das wollen viele Menschen nicht. Sie wollen das nicht. Ja? Schaut, schöne Tapeten halten einen Bau nicht zusammen. Und fromme Wandsprüche, so viele wir auch haben mögen, sie sind kein Ersatz für Gottes Wort in unserem Herzen. Ganz sicher nicht. Und ich habe viele, viele heuchlerische Menschen kennengelernt, die unvorstellbar fromm reden. Aber ihre Fassade bröckelt dann irgendwann ab, spätestens in der Sterbestunde, spätestens dann zeigt es sich, ob ihr Glaube krisenfest war, ob sie ein Fundament hatten oder nicht. Schaut, der Törichte baute, und ich kann mir vorstellen, je höher er kam, umso mehr hat er Angst gekriegt. Ja? Umso banger wurde ihm. Er hat die Nachgiebigkeit des Sandes, worauf er gebaut hatte, bemerkt. Und es gibt Leute, ich bin davon überzeugt, auch hier bei euch im Rheinland, die gehen zu einer Kirche, sind Mitglieder einer der großen Kirchen, vielleicht sogar Mitglieder einer bekennenden Gemeinde. Vielleicht sind es sogar Leute, die im Chor mitsingen, im Posaunenchor blasen, vielleicht sogar in der Bibel lesen und auch beten. Ja? Und sie merken trotzdem, ich habe eine innere Leere, mir fehlt etwas in meinem Leben. Mir fehlt das Wesentliche. Ja, so manch einer merkt, die äußeren Formen, sie bringen nichts. Ich habe eine Feststellung gemacht, je weniger Inhalt in einer Religion ist, umso mehr muss sie nach außen darstellen. Durch Zeremonien, durch äußere Dinge. Ja. Aber man merkt einfach, das Herz bleibt leer. Es bleibt leer. Ja, ich bleibe in meiner Einsamkeit, ich werde mit meiner Schuld nicht fertig, so wie jene Frau, die einmal zu mir kam und gesagt hat, ich bin schon 30 Mal in Medjugorje gewesen, da unten in Jugoslawien, in diesem Wallfahrtsort. Schon 30 Mal und ich werde dieses Jahr nochmal fahren. Ich sage, ja, warum denn? Er sagt, ich möchte meine Sünde loswerden sein, da brauchen Sie nicht nach Jugoslawien, da müssen Sie nur auf Ihre Knie gehen und den Herrn Jesus bitten, in Ihr Herz zu kommen. Aber das wollte sie nicht. Die kann noch 30 Mal dorthin fahren. Und noch öfter. Wenn's, versteht, ich habe nichts dagegen, wenn die Leute das tun. Das ist ihre Sache. Aber wenn ich nicht zu Jesus umkehre, wenn ich der Herr Jesus mein Heiland und Retter ist, wenn ich nicht dem Herrn Jesus mein Leben anvertraut habe, wie will ich dann gerettet sein? Wenn die Bibel es uns so sagt, es ist in keinem anderen das Heil und auch kein anderer Name, der unter dem Himmel den Menschen gegeben worden ist. Schaut, viele sitzen in der Kirchenbank und haben keine innere Ruhe, haben keine Gewissheit. Bin ich nur errettet oder bin ich es nicht? Bei vielen fehlt die Herzensbuße, bei vielen fehlt die geordnete Vergangenheit. Ja, das Glaubensgebäude ruht nicht auf dem Felsen Jesus Christus. Die Bibel nennt ihn auch einmal so. Ja, man hat dem Herrn Jesus einfach nicht das Leben anvertraut. Man hat das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, nicht für sich persönlich in Anspruch genommen. Da gibt es Leute, die sagen, ihr Christen immer mit eurer Blutstheologie. Ihr müsst immer wieder mit dem Blut Jesu anfangen, immer wieder mit dem Kreuzestod des Herrn Jesus. Natürlich müssen wir damit anfangen, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ja, oh, hör mit dem Blut auf. Ich sage, komisch, wenn du im Fernsehen guckst, da kann nicht genug Blut fließen. Ne? Bei Krimis oder Horrorfilme oder sonst irgendwas. Versteht ihr? Es geht hier um das Blut Jesu Christi, das vergossen wurde zur Vergebung unserer Sünde. Wenn wir mit Gott in Ordnung kommen wollen, muss der Schutt unseres Lebens weg. Auf schlechten Fundamenten kann man nichts Vernünftiges aufbauen. Das geht nicht. Der Unterschied im Bauen bei diesen beiden Männern war der, dass der Kluge ein Fundament gelegt hat. Ein starkes Fundament. Ein Fundament, das in der Lage war, sein Haus zu tragen. Sein Haus ruhte auf einem Fels. Und da ist es sicher. Da kann man davon ausgehen. Ja? Schaut, und weil das Fundament bei dem anderen fehlte, bemerkt er wahrscheinlich schon sehr bald Risse in seinem Haus. Ja? Und anstatt daraus zu lernen und zu beginnen, nochmal anzufangen oder das Haus irgendwie zu unterfüttern mit Beton oder was weiß ich was, nee, da klebt er Tapeten an die Wände. Damit sind die Risse auch mal eine Zeit lang zu. Ja? Ich halte das für Selbstbetrug. Ja? Diese Tapeten sind für mich so ein Sinnbild für Religion geworden. Das ist Selbstbetrug. Weil Religion immer sagt, bemühe dich, bring Leistung, streng dich an, tu etwas. Während wahres Christentum sagt, Gott hat in Jesus alles getan. Alles. Und ich darf dem Herrn Jesus mein Vertrauen schenken. Ich darf den Herrn Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich darf ihn um Vergebung von Schuld und Sünde bitten. Und ich bekomme diese Vergebung. Ja. Schaut, ich will uns das mal deutlich machen. Wenn der Anfang nicht stimmt, kann dann das Ende passen? Ich habe mal eine ganz einfache Rechenaufgabe hier vorne. Ja, 5 minus 8 ist 13. Stimmt das? Ich würde sagen, Frühstück, du solltest mal wieder in die erste Klasse gehen. Ne? Wissen wir, es funktioniert nicht. Ja, ich mache mir dann noch einen Strich in der Vertikalen. Ne? Dann geht die Rechnung auf. 5 plus 8. Ja, also wenn der Anfang nicht stimmt, kann auch das Ergebnis nicht stimmen. Ist doch klar. Nee? Schaut, und wenn wir zu Gott kommen wollen, kommen wir an Jesus nicht vorbei. Wir müssen Jesus erkennen und müssen begreifen, er ist Gottes Sohn. Er ist auf diese Welt gekommen, um uns Menschen zu erretten. Er ist gekommen und er hat alles getan, was notwendig war für uns, für unsere Errettung. Alles. Nun, die beiden Häuser, sie standen. Und die beiden Häuser, so sagt der Herr Jesus, sie wurden geprüft. Ja, das wäre so mein dritter Punkt hier. Ja, und die Frage, ob dein Glaube krisenfest ist, ob dein Glaube auf einem Fundament ruht, wird der Tag offenbaren, sagt uns die Bibel. Aber die Bibel sagt uns auch einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, welches gelegt ist. Welches ist Jesus Christus? Wir kommen an Jesus nicht vorbei. Und manches Mal, und ich denke meistens, kommt es schon in diesem Leben zu dieser Prüfung. Ja? Die Geschichte dieser beiden Häuser, sie zeigt es. Ja? Und Gott gibt uns einfach nochmal die Möglichkeit, die Gelegenheit, unser religiöses Gedankengebäude einzureißen, beiseite zu schaffen, neu anzufangen, durch Jesus Christus. Wir schauen uns mal die Prüfung ein klein wenig an. Es war ja eine dreifache Prüfung. Da steht als erstes einmal der Platzregen fiel. Ja, das ist so die Prüfung, die von oben kam. Da war ein Mann namens Hiob. Die meisten kennen ihn, haben von ihm schon gehört. Eine Hiobsbotschaft ist immer eine schreckliche Nachricht. Hiob, er war der reichste Mann damals in seiner Zeit. 10 Kinder, 3000 Schafe, 500 Kamele und was weiß ich, was der Mann alles besaß. Und alles wurde ihm genommen, alles. Seine Tiere, sämtliche, sein ganzer Besitz. Und alle 10 Kinder kamen auf einen Schlag um. Auf einen Schlag. Eine fürchterliche Katastrophe. Und da steht, und Hiob sündigte mit keinem Wort. Er vertraute auf Gott. Ja? Er hat diese Prüfung gut bestanden. Seine Gesundheit wurde angegriffen. Er sitzt dort in Staub und Asche, er schabt seine Geschwüre mit einem Tonscherben. Seine eigene Frau sagt, hör doch auf mit deiner Frömmigkeit, sag deinen Gott ab und stirb. Nee? Aber Hiob sagt, du redest, wie eine der Törinnen redet. Schaut, wenn Gesundheit, wenn Reichtümer, wenn unsere Freunde plötzlich weg sind, ja, wenn die Frommen dich fallen lassen, dann vergeht vielen die Frömmigkeit. Der schmilzt dann weg wie der Schnee in der Sonne. Das kann passieren. Die zweite Prüfung, die Ströme kamen, die Ströme von Verkennung und Verfolgung. Ja, wie ist das denn, wenn du ausgelacht wirst, weil du da in so eine christliche Gemeinde gehst, überhaupt noch zur Kirche gehst? Ich habe das ja auch erlebt bei meinen Arbeitskollegen damals. Ich hatte ja auch mal einen anständigen Beruf. Ich habe mein Autoschlosser gelernt und bei der Eisenbahn, war also Eisenbahner in der Kraftwagenbetriebsstelle in Murnau in Oberbayern. Ja, und meine Kollegen, die hatten allerhand zum Lästern. Aber irgendwann kam es und sagte, Frühstück, wenn du am Sonntag wieder in die Kirche gehst, na, betet der Vater unser für uns mit. Also sagt den lieben Gott, schöner Gruß von uns, wir denken noch an ihn. So nach diesem Motto ging das. Das funktioniert nicht. Wenn du verkannt wirst und wenn du verspottet wirst, wenn du nicht mehr vervollgenommen wirst, ist Jesus dann noch deine Freude? Rühmst du dich dann noch des Kreuzes? So wie der Apostel Paulus das einmal sagt in Galater 6. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ja, wie sieht das bei dir aus? Kennst du Jesus überhaupt schon? Oder bist du einer, der dann sagt, oh, der Preis ist mir zu hoch, wie dieser reiche Jüngling das damals gesagt hat. Ja, und die dritte Prüfung, das waren die Stürme, die da kamen. Winde wehten. Ja, ich war jetzt gerade mit meiner Frau in Norddeich, da hatten wir diese Campingfreizeit. Ich hatte das Vorzelt aufgebaut, es heißt nur ein Sonnensegel und Windstärke 9. Junge, Junge, Junge. Nach einer Woche war ich dann so konsterniert, ich habe es wieder abgebaut. Ja, ich dachte, ich würde wenigstens eine Nacht durchschlafen können. Also der Wind hat an dem Ding gerissen und ich hatte immer Angst, mir reißt der Anker raus und das Ding fliegt weg. Ja, Winde wehen. Schaut, Satan entfacht Stürme, ja, wie bei Hiob damals, der riss an dem Haus, in dem die Kinder Hiobs waren, ja, die Töchter und die Söhne, und das Haus stürzte zusammen. Und wenn Satan kommt mit Irrlehren, er kommt ja sehr fromm, sehr, sehr fromm, Und er sagt, er, weißt du, wir sollen doch nicht auf das schauen, was uns trennt, sondern auf das, was uns verbindet. Das ist das Entscheidende. Es gibt Dinge in der religiösen Welt, auch in der christlichen Welt, die sind so trennend, da kann es keine Verbindung geben. Das ist unmöglich. Aber wie stehen wir dann da, wenn solche Dinge kommen? Stehen wir dann auf dem Fundament der Bibel und können wir sagen, es steht geschrieben? Oder steht die Bibel bei uns nur noch im Bücherregal zu Hause? Beschäftigen wir uns gar nicht mehr mit Gottes Wort. Ja, was sagt dann Jesus und noch etwas dazu? Ja, oder Jesus und noch jemand dabei, noch Miterlöser und dergleichen? Nein, das stimmt nicht mit der Schrift überein. Jesus Christus allein. Er ist der alleinige Retter und Heiland und Herr. Also wir merken, es gibt schon Unterschiede zwischen den Bauherren, auch zwischen den Häusern und in der Prüfung der zwei Häuser. Dann gibt es natürlich auch Unterschiede in den Resultaten. Die Stürme tobten, der Platzregen fiel und umströmt das Haus des Klugen. Ja, der war einer so, wie es mir schon manchmal geht, wenn so ein Unwetter drüber geht und ich im Wohnwagen liege. Ja, wenn so ein Gewitter tobt draußen, da kuschle ich mich in meine Decke, da fühle ich mich pudelwohl. Das weiß ich genau, da kommt auch kein Spitzbube, der mir was am Zelt anstellen will oder so. Ja, da habe ich Ruhe, fühle mich geborgen. Schaut, der Jesus sagt bei diesem Mann, das Haus fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Es war auf den Felsen gegründet. Ja? Und die auf diesem Fels Jesus Christus ruhen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die sind sicher. Da sagt uns die Bibel einmal im 125. Psalm, da steht, die auf den Herrn vertrauen, sind gleich dem Berge Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Ich habe ein Glaubensfundament. Da lese ich im Römerbrief, Kapitel 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ja, das ist mein Glaubensfundament. Jesus Christus. Großer Gegensatz ist dieser Törichte. Nicht? Platzregen, Stürme und Ströme hinterließen nur noch einen Trümmerhaufen. Ja, er stand nach dem Sturm obdachlos da. Sein Glaubensgebäude hatte kein Fundament. Und ich frage dich einmal heute Abend, hat dein Glaubensgebäude ein Fundament? Ist dein Glaube krisenfest? Kann da kommen, was auch will? Ich stehe fest, weil Jesus Christus bei mir ist. Ich bin gegründet auf ihn. Du sagst ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich errettet bin oder nicht. Tja, da kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass es nicht bist. Denn die Entscheidung für Jesus Christus ist eine Willensentscheidung. Da tue ich etwas, etwas ganz Bewusstes. Am Sonntag, am vergangenen Sonntag, 23., hatten wir in Siegen die Lob- und Dankfeier der Zeltmission. Die meisten Einsätze sind vorbei. Wir hatten eine von vier Lob- und Dankfeiern. Und meine Frau und ich waren auch da. Und ich hatte einen kleinen Beitrag gegeben. Und dann klatschten die Leute auf einmal alle. Ich dachte mir, ja, so mitreißend war dein Beitrag auch wieder nicht, dass die alle klatschen müssen. Und dann guckte ich dann zur Leinwand. Dann stand da, Joshi hat heute seinen 35. Hochzeitstag. Ja, meine Frau und ich sind jetzt 35 Jahre verheiratet. Wir haben ein festes Fundament. Beide gehören mit dem Herrn Jesus. Wir haben beide einmal zu Jesus Ja gesagt, schon vor vielen, vielen Jahren. Und ich habe einmal zu meiner Frau Ja gesagt und sie zu mir. Ja, unsere Hochzeit und die Entscheidung, miteinander durchs Leben gehen zu wollen, war eine Willensentscheidung. Der Standesbeamte hat uns damals gefragt, wollen Sie? Nee? Und da habe ich gesagt, ja. Und meine Frau hat das auch gesagt. Ja, wir wollen. Nee? Und das hat uns zusammengeschweißt. 35 Jahre sind wir nun miteinander auf diesem einen Weg, weil wir Ja zueinander gesagt haben und das dann vor dem Standesbeamten auch besiegelt haben. Und mir ist es ein Bild geworden, und das braucht, dieses Bild gebraucht ja auch die Bibel, für unser Verhältnis zu Gott. Gott hat zu uns schon lange Ja gesagt. Schon lange. Als Jesus für uns ans Kreuz ging, hat Gott zu dir Ja gesagt. Und jetzt liegt es an dir, auch Ja zu sagen. Ja? Ihm ganz bewusst dein Leben anzuvertrauen. Indem du ihn bittest, komm in mein Herz. Oder Herr Jesus Christus, ich nehme dich als meinen Heiland in mein Leben auf. Oder wie immer du das auch ausdrücken magst. Aber es ist eine Willensentscheidung. Manch einer sagt, ja, ich glaube ja auch an Jesus. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, aber bei vielen ist es nur hier oben im Kopf so ein rationeller Glaube. Ja, dass man weiß, es gibt einen Gott und wir haben es gelernt. Jesus Christus ist sein Sohn und er ist gekommen, ist für uns gestorben und so. Aber der Glaube muss tiefer rutschen, von hier oben in unser Herz. Ja, und wenn du noch nicht Ja gesagt hast zum Herrn Jesus, dann bist du nicht sein. Und ich will das zum Abschluss mit einem Bild verdeutlichen. Da sind vielleicht zwei junge Leute, ein junger Mann, ein junges Mädchen, die sind miteinander aufgewachsen, befreundet, von klein auf. Unsere Jüngste, die ist jetzt in die Schule gekommen, unsere Blonde, von der ich vorhin sagte, ja, die hat jetzt gekämpft, dass ihr Freund neben ihr sitzen darf. Das war vielleicht, er hat noch mehr gekämpft. Ja, für unsere Lisa, die kennen sich also schon vom Kindergarten her. Ja, kennen sie schon 3 Jahre. Stell dir mal vor, das ist jetzt so ein junger Mann, ein junges Mädchen, sind inzwischen im heiratsfähigen Alter. Und er kommt zu ihr und sagt dann, oh, Mädchen, ich will, dass du mich heiratest. Sagt man heute scheinbar so blöd, ja. Und so fragt man nicht mehr, willst du mich heiraten, hast du die nächsten 80 Jahre schon was vor oder wie, ist egal, ne? Macht man nicht mehr. Es kann es sein, dass dieses Mädchen sagt, ja, du, auf den Antrag warte ich schon lange. Ne? Und sagt ja, damit sind sie verlobt. Es kann aber auch sein, dass das Mädchen sagt, du, ich mag dich ganz gut leiden, du bist so ein lieber Kerl. Und ich bin so gerne Freund mit dir. Und ich möchte gerne auch unsere Freundschaft beibehalten. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir beide zusammen jeden Morgen auf einem Kopfkissen wach werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zusammen in einer Wohnung leben, unser ganzes Leben miteinander teilen. Hat sie denn ein Ja gesagt zu ihm? Auch wenn sie weiter gut Freund sein möchte? Doch sicher nicht. Versteht ihr? Gott hat Ja gesagt zu dir durch Jesus. Und nun liegt es an dir, dieses Angebot, diesen Antrag Gottes anzunehmen und Ja zu sagen. Ja, Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich übergebe dir mein Leben, mein ganzes Herz. Es soll dir gehören. Vergib mir meine Sünde. Und mach du mein Leben neu. Oder wie immer du es auch sagst. Aber tu's. Komm zu ihm. Und dann wirst du merken, dass auch dein Glaube krisenfest ist. Und dass der Herr dich ans Ziel bringt.